Allein schon, dass sich jemand erlaubt, einen Platz Knödelplatz zu nennen, ist ja eigentlich schon eine Frechheit. Aber es ist eben auch so, wenn man aus der Konvention zur Seite tritt, dann kommen eben solche Dinge zum Vorschein und das ist auch gut so. Wir haben da ja Dinge gemacht, die man eigentlich normalerweise gar nicht machen kann. Also diese Nachbarschaften, Gewerbegebiet neben Wohngebiet direkt, da muss eigentlich nach Baunutzungsverordnung ein Mischgebiet dazwischen sein und so weiter. Stadt bauen geht wirklich nur im Team von absoluten Profis, die wirklich wissen, wie man an der Edge, an der Kante arbeiten und argumentieren kann.
Herzlich willkommen zur 36. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Wir beleuchten in dieser Staffel die Themen der Bauwende und sprechen mit denen, die in der Praxis beherzt voranschreiten und die damit Standards verschieben, die nicht mehr zeitgemäß sind. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute geht es um den Maßstab der Stadt. Ich spreche mit dem Architekten Johannes Ernst von Steidle Architekten. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen bei Architektur statt Planung, Johannes Ernst. Sie sind seit 2005 geschäftsführender Gesellschafter von Steidle Architekten, wo wir gerade auch sitzen. Das Büro Steidle realisiert Projekte in unterschiedlichen Maßstäben. Hier geht es heute um den Städtebau. Und wir sprechen über das preisgekrönte Werksviertel in München am Ostbahnhof. Ein rund 39 Hektar großes Stadtquartier und eine der letzten großen zusammenhängenden Flächen in der Nähe der Münchner Innenstadt, das ab 2016 als Neuentwicklung des gesamten Geländes entstand und 2023 mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet wurde. Bis 1996 war das Gelände Sitz von mehreren großen Industriebetrieben, vor allem dem Pfanni-Werken. Und ab 96 bis 2003 wurden die früheren Industriegebäude des Pfanni-Fabrikgeländes als das damals größte zusammenhängende Nightlife- und Kulturareal Europas genutzt, unter dem Namen Kunstpark Ost. Mit Bars, Clubs, Flohmärkten und kulturellen Einrichtungen. Das ist wichtig, weil das natürlich auch für die Weiterentwicklung eine Rolle spielt. Heute wird das Ganze unter dem Namen Werksviertel Mitte als Kultursport, Gewerbe und Veranstaltungsgelände weitergeführt. Es gab bereits 2001, 2002 einen städtebaulichen Ideenwettbewerb. 10 Jahre später, 2012, war die Geburt der Marke Werksviertel. So, und da lag auch schon ein abgestimmter Struktur- und Freiraumplan vor, der aber wieder verworfen wurde. Ich möchte erst einmal herausschälen, wie das Vorgehen bei Vergabe und Planung und der Erfolg des Viertels zusammenhängen. Also Sie haben 2009 mit der Planung begonnen. Wie sind Sie an den Auftrag per Direktauftrag gekommen?
Eigentlich per Selbsterfindung. Wir waren beauftragt auf einem benachbarten Grundstück nach Erweiterungsmöglichkeiten zu schauen auf diesem Areal, wie man noch Baurechte, die da waren, weiterentwickeln konnten und hatten dann so eine Stelle genau an der Schnittstelle zum ehemaligen Pfanni-Areal, Kunstpark Ost, wie Sie es ja so schön beschrieben hatten. Damals hieß es dann nicht mehr Kunstpark Ost, sondern Kultfabrik. Und haben dann an einem Ort eben ein Baurecht gefunden für ein Hochhaus. Ich habe dann vorgeschlagen, dort die sogenannte Medienbrücke zu bauen. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann auf dieses Nachbargelände aufmerksam geworden, den sogenannten Kunstpark Ost, beziehungsweise eben die Kultfabrik, die schon diesen Reiz des Anarchischen verloren hatte, aber trotzdem eben einfach noch für Münchner Verhältnisse irrsinnig schön verhaut war und irrsinnige Freiräume geboten hat, sowohl im Außenbereich als auch in den verschiedenen alten, umgenutzten Silos, Stockwerksfabriken, Kartoffellagerhallen und so weiter. Es war auch noch ein zweiter Ölhersteller, der sein Gelände auch so zwischenvermietet hatte und habe dann festgestellt, dass dieses Areal eigentlich komplett dem Erdboden gleichgemacht werden sollte, nach den Planungen, die 2001 von der Landeshauptstadt München ausgegeben wurden für den städtebaulichen Wettbewerb, den unsere geschätzten Kollegen von 03 damals gewonnen hatten, eben aber mit der Vorgabe, eigentlich nichts von dem zu erhalten, was da ist. Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie eigentlich schade. Also diese Gebäude, die da unten stehen, die sind alle in wirklich erbärmlichen Zustand. Also es waren wirklich Hütten oder schlecht gepflegte Gebäude. Aber München ist keine Industriestadt. Wir haben gar nicht viel von diesen Teilen, weswegen sich auch da dieser Erfolg eingestellt hat, des Kunstparks. Und wenn wir das jetzt sozusagen abräumen, dann kriegen wir jetzt die vierte Parkstadt Schwabing, das vierte Städtebauprojekt hintereinander, wo man irgendwie den gleichen Fehler macht. Und das wäre doch schade, wenn wir das denen tun würden. Und wir sollten uns doch irgendwie versuchen zu überlegen, damit zu arbeiten. Und darüber, über diesen Gedanken, bin ich dann in Kontakt gekommen mit dem Eigentümer, eben dieser Pfanni-Werke, dem Herrn Werner Eckert. Und das war irgendwie ein tolles, glückhaftes Zusammentreffen, weil er irgendwie wusste, was er nicht will, aber nicht ganz genau wusste, was er will. Er wusste, dass er nicht möchte eine schnelle kommerzielle Verwertung des Areals, wie wir sie eben aus der Investorenwelt kennen. Das hat ihn nicht interessiert, obwohl er gar nicht so viel Geld hatte. Also meint man immer, die wären so reich, aber ist gar nicht so der Fall. Er hatte sich einfach verliebt in die unkonventionelle und lebendige und quasi urbane Nutzung auf diesem Areal und wollte sich das eigentlich nicht wegnehmen lassen. Er hatte aber eigentlich nur eine konservierende Idee. Er war immer nur in Verteidigungshaltung und hat versucht, sozusagen irgendwie die Betriebsgenehmigung dieser absolut prekären, unhaltbaren Situation, städtebaulich und auch zum Teil eben rechtlich, irgendwie zu halten. Und ich habe ihm dann den Vorschlag gemacht, ähnlich wie wir das auf dem Nachbargelände schon mit der Medienbrücke vorgemacht haben oder exerziert haben, dass wir uns mal gemeinsam zusammensetzen und uns ein Konzept überlegen, wie man die bestehenden Nutzungen, und das ist das Entscheidende, nicht nur die bestehenden Gebäude, also die alten Dinosaurier, die da stehen, sondern auch vor allen Dingen diese Lebendigkeit der Nutzung als Impulsgeber für eine neue Entwicklung sehen kann. Und er war der erste Ansprechpartner. Es gab aber 7 Ansprechpartner. Es gab 7 Nachbarn drumherum. Und das war das ganz große Glück, weil diese insgesamt 7 Eigentümer, die hatten sich herrlich zerstritten.
Ich ergänze noch, 34 Hektar sind in Privatbesitz und 4,1 Hektar gehören der Stadt München. Also wichtig erstmal der Punkt, dass er der Ansprechpartner war, war sozusagen das große Glück.
Genau. Weil das ganz große Glück war, er hatte eine Idee von einer Weiterführung von Urbanität und er war vollkommen frei von jeglicher Kenntnis über die Immobilienwelt. Er war kein Immobilienprofi.
Auch ein Glück.
Ein Riesenglück, das heißt entscheidend. Es war auch der Punkt, warum es zu diesem Streit oder zu diesen unterschiedlichen Positionen in der Eigentümerschaft gab. Da gab es die Profis, also auch Profi-Eigentümer wie die Deutsche Telekom und so weiter, die diese Konversion dieses Geländes so schnell und so unemotional wie möglich von Industrie in Kerngebiete, in Bürobereiche, in Wohnbereiche und weiterverkaufen sozusagen entwickeln wollten. Und da gab es eben 3 private Eigentümer, 3 private Familien, die auch an ihrer Scholle hingen. Es wurde total unterschätzt, auch die Widerstandskraft, die darin steckte. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, eben, dass man das nicht so schnell husch husch, wie man das jetzt eben die letzten 20 Jahre gewohnt war, gemacht hat, sondern dass da ein bisschen Ruhe eingekehrt war. Und dann eben dieser Gedanke, den ich dann skizziert habe, eben aus den Potenzialen der Gebäude einerseits und aus den Potenzialen der Nutzung andererseits, einfach die Urbanität, die da ist, aufzusammeln, zu kultivieren, zu formen und aber vor allen Dingen weiterzuentwickeln. Also nicht zu sagen, okay, wir wollen es so behalten, ist ja immer das große Problem von den Zwischennutzungen, dass sie dann irgendwann dann doch, wenn man sie versucht zu kultivieren, ist es keine Zwischennutzung mehr und dann läuft es dann irgendwie auch aus, sondern das wirklich nur als Impulsgeber zu verstehen und aus diesen Impulsen heraus wirklich eine neue, kräftige Großstadt zu bauen. Und diese Idee, die leuchtete ihm sofort ein. Er hat gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, aber es ist mir ganz klar, genau so müssen wir es machen. Und er wurde quasi von einem Tag auf den anderen dadurch zum Immobilienunternehmer, wie ich keinen anderen im Grunde genommen kenne. Entscheidend war aber, dass wir mit diesem Gedanken erstmal nur auf diesem Areal alleine waren. Und die Frage war, wie können sich die restlichen x Hektar drumherum, die Eigentümer, die eben andere Vorstellungen hatten, wie können wir das zusammenbringen? Und mir ist dann klar geworden, habe ich dann angefangen, sehr genau zu studieren, die Funktionen, die Nutzungen. Da gab es welche noch echte Gewerbe- und Industrienutzung in absoluter Topform, also wirklich Weltmarktführer im Elektronikbereich, der größte Münchner Gastronomiehandel und so weiter, wo es überhaupt gar keinen, genauso wenig Sinn gemacht hat, die zu verlegen wie die Kultfabrik. Und ich dann eben den Vorschlag entwickelt habe, dass im Grunde genommen erstmal jeder der Spieler, der hier auf diesem Spielfeld steht, seine Berechtigung hat und auch eigentlich einen tollen Beitrag leistet. Es gab auch Wohnen sozusagen an den Rändern, was ja zu einer städtischen Entwicklung maßgeblich dazugehört. Und habe dann eben den Vorschlag gemacht, dass wir hauptsächlich die Grenzen und das Miteinander der einzelnen Beteiligten organisieren müssen. Also, dass jeder im Grunde genommen das machen kann, was er möchte oder was er kann, dass wir es eben aber schaffen müssen, dass ein toller Gewerbebetrieb und zum Beispiel daneben eine Schule funktioniert. Und es geht nur dann, wenn sich eben die Nachbarn vernünftig aneinander grenzen und jeder mit einer gewissen Rücksicht auf den anderen sich so entwickelt, dass beide Funktionen gleichzeitig gehen. Und das ist das, was dann am Ende auch alle Eigentümer überzeugt hat als Konzept. Und darüber wurden wir dann am Ende sozusagen beauftragt. Das ist also eine sehr lange Antwort, es war aber auch ein sehr langer Prozess.
Werbung. Wer ein hochwertiges Aluminiumsystem für sein Projekt sucht, ist bei Herual richtig. Herual zählt zu den Marktführern bei Systemen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen. Und bietet branchenführende Beschichtungskompetenz für individuelle und nachhaltige Lebensräume. Für maximale Planungssicherheit erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand, von den Systemlösungen bis hin zur persönlichen Beratung in jeder Objektphase. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und erfahren Sie mehr über Herual Aluminiumsysteme unter herual.de. Werbung Ende.
Perfekt, weil genau meine Frage wäre ja auch gewesen, wie Sie das geschafft haben, die anderen Eigentümer überhaupt zu überzeugen. Das steckt ja jetzt schon in Ihrer Antwort mit drin. In welchem Stadium war das Quartier, als Sie mit der Masterplanung begonnen haben? Sie haben das ja teilweise auch schon beantwortet, ne? Also dass es teilweise sehr gut funktionierende Dinge waren und teilweise aber die Gebäude auch schon verfallen sind und man deswegen auch abreißen wollte.
Die entscheidende Frage, die sich immer gestellt hat, auf welches Bild baut man hin und wie viele Lücken, prozessuale Lücken, möchte man haben oder kultivieren oder entwickeln? Also auch sind wir mit sehr vielen Unbekannten in diesen Prozess gegangen, mit allen Eigentümern zusammen. Und das war auch für mich eine wirklich fantastische Erfahrung. Da hatten wir diese Projektsitzungen, da waren diese 7 bis 9 Eigentümer, wie auch immer. Und jeder von denen hatte auch seinen Anwalt dabei. Also da geht es ja auch richtig um viel, viel Geld und es geht um irgendwie Einfluss und was auch immer. Aber auf jeden Fall waren auch die Anwälte dabei. Das Spannende war aber, dass man in der ersten Phase, die sozusagen gescheitert ist, als man mit diesem Generalplan versucht hat, alle sozusagen in den Hausmannschen Ideenwelt hineinzupressen, da hatten alle einen Anwalt zusammen, der natürlich komplett überfordert war, allen Interessen gerecht zu werden. Und das hat man dann eben geändert. Und da war dann jeder, hatte seinen Rechtsbeistand dabei. Ich war der Einzige, der immer, ich hätte eigentlich auch einen mitbringen müssen, war der Einzige, der alleine kam. Aber das waren die 7 besten Baurechtsfachleute, die einfach zu haben sind, saßen da am Tisch. Und das hat natürlich zu einer absoluten Niveauerhöhung geführt, weil da konnte sich keiner mehr von denen sich leisten, irgendeinen Unsinn zu erzählen, nur um sein Mandat noch ein bisschen zu verlängern. Und dann haben die quasi, diese Kollegen oder so, die Anwälte eben auch auf irrem hohem Niveau plötzlich angefangen, sich zu überlegen, wie das alles funktionieren könnte. Weil das war ja gar nicht so, wir haben da ja Dinge gemacht, die man eigentlich normalerweise gar nicht machen kann. Also diese Nachbarschaften, Gewerbegebiet neben Wohngebiet direkt, da muss eigentlich nach Baunutzungsverordnung ein Mischgebiet dazwischen sein und so weiter.
Das ist ja total spannend mit den Anwälten. Also das heißt, eigentlich kann man daraus ja auch die Lehre ziehen, dass man es vielleicht in Zukunft öfter so macht, dass es abgesichert ist durch die Anwesenheit mehrerer.
Auf jeden Fall. Ich habe eine große Begeisterung dafür, Profis bei der Arbeit zuzusehen oder Profis bei der Arbeit zu helfen. Wenn man gute Leute um sich herum hat oder insgesamt ein Team hat und da ist lieber einer mehr als einer weniger besser, ist die Chance, dass man zu einem tollen Ergebnis kommt, einfach sehr, sehr viel größer. Auch das Niveau der Auseinandersetzung, des Streits, also das war jetzt nicht alles immer nur harmonisch, wobei es schon fast ein bisschen merkwürdig, nicht merkwürdig, sondern erstaunlich harmonisch wurde dann irgendwann. Also am Ende lagen sich alle in den Armen und haben geweint und gefeiert, als wir dann tatsächlich fertig waren. Aber entscheidend ist, es muss natürlich eine gemeinsame Idee da sein.
Ja, genau. Da wollte ich auch wieder ein bisschen hin zurückrudern, bevor wir nochmal im Detail darüber sprechen, wie man die Nutzung zusammenbekommt. Was war Ihre Prämisse, Ihre Vision als Planer für die Weiterentwicklung und die Verdichtung des Viertels?
Also das Wichtigste für mich waren zwei Themen. Das Ziel war, Urbanität zu generieren durch zwei Themen. Das eine ist tatsächlich, einen urbanen Maßstab auf der Gebäudeebene zu erzielen. Und zwar nicht nur Urbanität, sondern ich möchte es wirklich eigentlich Großstadt nennen. Die eine Rolle spielt natürlich dann die Architektur, die Gebäude, die Dimensionen, die Maßstäbe und so weiter. Und das zweite war eben zu versuchen, diese maximale Vielfältigkeit in der Bespielung des Areals herzustellen, gemeinsam eben mit den Ideen, die der Eigentümer hatte, also über dieses Programmieren dieses Areals, tatsächlich eben im Grunde genommen den Beweis anzutreten, dass es für uns heute auch noch möglich ist, Orte, Städte zu bauen, die eben eine Lebendigkeit haben, ohne dass es irgendwie so Disney-artig wird, dass es alles so gesteuert ist wie in den Malls, also mit einer viel größeren Freiheit und einer viel größeren Vielfalt auf der einen Seite und zum anderen, dass wir nicht historisierende Architektur brauchen, um Stadträume zu entwickeln, in denen man sich auch atmosphärisch wohlfühlt. Und dafür haben sich natürlich diese Reste von diesen Industrieskulpturen, die wir da vorgefunden haben, sehr gut geeignet. Gleichzeitig, das hört sich jetzt extrem komisch an, wenn ich als Architekt das sage, aber gleichzeitig haben wir im Grunde genommen versucht, eine Architektur zu machen, die nicht aufgrund ihrer eigenen Perfektion und Schönheit es dann schon wieder schwer gemacht hat, dass man es sich tatsächlich auch echt aneignen kann. Und diese Gratwanderung haben wir da versucht. Und das waren aber im Grunde genommen, jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, die beiden Hauptziele, die ich verfolgt habe.
Wie ist das strukturiert? Was ist am Rand, was ist in der Mitte? In der Mitte gibt es ja den Knödelplatz, das städtebauliche Zentrum.
Der Ort, genau.
Genau, da gibt es fantastische Architektur. Deswegen erstmal die Frage, damit man sich das vorstellen kann, zur Struktur des Geländes. Bitte nicht zeichnen. Wir sind im Audio-Podcast.
Nee, aber man hört's.
Das ist der Knödelplatz gewesen.
Das ist gerade, also ich meine, allein schon, dass es sich jemand erlaubt, einen Platz Knödelplatz zu nennen, ist ja eigentlich schon eine Frechheit. Aber es ist eben auch so, wenn man aus der Konvention zur Seite tritt, dann kommen eben solche Dinge zum Vorschein und das ist auch gut so. Natürlich haben wir einen Masterplan gemacht und gehabt. Es war jetzt nicht so, dass wir die Grenzen genommen haben und an diesen Grenzen dann geguckt haben, dass es irgendwie funktioniert. Es gab natürlich eine übergeordnete Struktur, geprägt durch die öffentlichen Räume und auch geprägt dadurch, dass wir auch die Arbeit von unseren Kollegen aus dem ersten Wettbewerb nicht einfach in die Tonne geworfen haben. Das ist genauso wertvoll wie jedes Haus, was da steht und wie jeder Baum, der da stand, ist natürlich auch diese Planung, die 03 gemacht hatte, von großem Wert gewesen. Da ist schon eine Menge an Know-how, eine Menge an Ideen und so weiter stehen geblieben. Und mein erster Ansatz war der, auch davon so viel zu retten, wie man kann. Es war eine sehr gut überlegte orthogonale Struktur zum direkt gegenüberliegenden Münchner Ostbahnhof. Muss man auch wissen, das ist ein Industriegebiet mit direktem Anschluss auf der Hinterseite von Bayerns zweitgrößtem Bahnhof. Das war aber niemandem wirklich richtig klar, dieses urbane Potenzial, was darin liegt, an dieser Bahnhofsnähe. Weil für die Münchner hat München aufgehört mit der Bahnlinie an der Stelle und dahinter war dann sozusagen die Vorstadt oder Industrie. Und dieses Netz der öffentlichen Räume, was im Grunde genommen schon im Wettbewerbsplan angelegt war, haben wir als solches im Grunde genommen auch weitergeführt. Was wir dann gemacht haben, ist auf eine ganz einfache chirurgische Art begonnen zu analysieren, welche Gebäudestrukturen, die bestehen, wollen wir erhalten, welche Zusammenhänge, die es auf dem Quartier gibt, wollen wir erhalten und haben die dann sozusagen mit der eigentlich vorgesehenen übergeordneten Planung sozusagen überschnitten und dann diesen Verhandlungsprozess begonnen. Aber entscheidend war natürlich, diesen Gedanken auf diesem Feld ein durchgängiges, klar wahrnehmbares Netz öffentlicher Räume zu haben. Und was wir tatsächlich neu erfunden haben, ist dieser Knödelplatz, also einen städtischen Platz. Es ist eines der ganz großen Probleme unserer städtebaulichen Ausschreibungen bei Wettbewerben und so weiter, die wir haben. Da werden immer die Freiflächen in Grün, also Park und so weiter Flächen, öffentlichen Freiflächen festgeschrieben und gefordert und streng auch eingefordert. Ich habe aber eigentlich nie wirklich einen Wettbewerb gemacht, städtebaulichen Wettbewerb, wo ganz explizit drin stand, wir brauchen einen städtischen Platz. Und ich habe in meinem Leben noch nie einen guten städtische Struktur gesehen, also eine wirklich urbane Struktur, wo es eben nicht auch eine platzartige Situation war. Und das ist quasi sozusagen unser entscheidender Beitrag gewesen. Da hatten wir dann eben dieses sogenannte Werk 3, diese 100 Meter lange Stockwerksfabrik, die irgendwie gerade so richtig schön schief da drin lag, in dieser eigentlich orthogonalen Situation zum Ostbahnhof. Und zu diesem Werk 3 auf der Südseite, also auch richtig gut ausgerichtet, so dass man sich auch gerne aufhält, haben wir dann eben diese Setzung dieses Platzes gemacht und von dem ausgehend dann dieses feine Netz von öffentlichen Räumen. Und da ist uns dann natürlich eben zugute gekommen, durch die Fabrikgebäude, die hat man ja nicht nach irgendwelchen Abstandsregeln gebaut, sondern nach funktionalen Gesichtspunkten, also ein Silo so nah wie es geht an die verarbeitende Fabrik dran. Das heißt, zwischen dem Silo und der Stockwerksfabrik waren 4 Meter Abstand. Und es ist eine geschenkte Gasse. Warum fahren wir so gerne nach Italien in diese Städte? Weil es eben so tolle räumliche Erlebnisse gibt zwischen einer engen Gasse und einem weiten Platz. Und das waren so die Potenziale, mit denen wir dann begonnen haben, sozusagen diese Grundstruktur zu erarbeiten und aus dem heraus dann geguckt haben, dass jeder Einzelne, der da noch mit beteiligt war, sozusagen noch auf seinem Areal da mitarbeiten konnte.
Also öffentlicher Raum plus die fantastische Nutzungsmischung, da kommen wir jetzt mal zu. Sie haben ja schon angedeutet, welche Nutzung es Tür an Tür gibt. Also da haben wir zum Beispiel dann öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kita, dann haben wir Wohnen, dann haben wir Gewerbe, Industrie, Nacht, Club und Wohnen. Auch stelle ich mir auch schwierig vor. Wie haben Sie das hinbekommen, diese gegensätzlichen Nutzungen zusammenzubringen? Auch dass Subkultur und Mainstream zusammenkommen?
Das ist ein schmaler Grat natürlich auch. Also dass es nicht so stark in die eine, aber auch nicht so stark in die andere Richtung geht. Also zunächst mal war entscheidend, es überhaupt erstmal zu denken. Also ich meine, unsere normale Immobilienwelt, die denkt in 3 Kategorien. Die denkt in der Kategorie Verwaltungsbauten, die denkt in der Kategorie Wohnbauten und die denkt in der Kategorie notwendige öffentliche Bauten, die man halt noch irgendwie machen muss und das Ganze irgendwie durch Straßen zusammenzuhalten. Und das widerspiegelt sich ja auch in den Investitionsstrukturen. Also es gibt welche, die machen nur Büros und es gibt andere, die machen nur Wohnen. Und deswegen kommen wir halt zu unseren getrennten Quartieren, wo die Urbanität eben dann nie irgendwie Einzug halten kann beziehungsweise sehr früh schlafen geht. Und was wir dort hatten, war eben in diesem Werk 3 zum Beispiel, dieser Stockwerksfabrik, als ich die besichtigt habe, war ich total begeistert einfach, weil da war im Erdgeschoss eine Druckerei, daneben war eine Pole Dance Nachtclub, daneben war irgendwie ein Friseurladen oben drüber in diesen 4 Meter, 5 Meter hohen Räumen, Stützweiten von 8 Metern, also so richtig Loft, wie man sich's im Idealen vorstellt, waren Künstler, die da gearbeitet haben, waren Architekten, die da gearbeitet haben, waren aber irgendwie auch Lager, hatte aber auch der Herr Eckert schon tatsächlich eine kleine Kunsthalle eingebaut, weil ihn das immer interessiert hat, wo Ausstellungen waren und so weiter. Also im Grunde genommen war die Nutzungsvielfalt schon da. Wir durften sie nur nicht vertreiben. Und die entscheidende Erkenntnis war dann aber, es war klar, wir können nicht alle halten, weil irgendwie, die haben da 2 Euro Miete gezahlt, 3 Euro Miete gezahlt. Dafür kann man ja noch nicht mal irgendwie eine Dachrinne erneuern. Jetzt, wenn es dann auch um die Instandsetzung der Gebäude handelt, war eben dann meine Erfahrung aus vielen verschiedenen Lebenssituationen und Studien, die ich gemacht habe, dass sich Gegensätze anziehen. Und wir eigentlich immer versuchen, irgendwie Gleiches zu Gleichen zu packen und dadurch natürlich extreme Langeweile entsteht. Und wir haben dann als Testgebäude dieses Werk 3 jetzt nicht nur wiederhergestellt, sondern verlängert nach vorne und nach oben, um es noch viel größer zu machen. Das ist der Kees Christiaens, nannte diesen Typus eben den sogenannten Urban Motherfucker, also ein Gebäude, was so stark ist irgendwie und so in sich irgendwie angereichert ist, dass es auch alleine funktionieren kann, weil es erstmal so da stand.
Ich will mal kurz ergänzen, das Werk 3 ist ein orangefarbenes, langes Gebäude, das Gastronomie, Gewerbe und Büro beherbergt.
Und noch viel mehr.
Und ein begrüntes Dach hat, auf dem eine Schafherde grast.
Genau. Und in dem zum Beispiel eben im 3. Obergeschoss und im 2. Obergeschoss von einem Teil des Gebäudes 40 Künstlerateliers, die fest dort installiert sind, plus Ausstellungshalle. Und die eben finanziert werden, in Anführungsstrichen querfinanziert werden, über den Mieter, der oben drüber sitzt. Und das ist die Allianzversicherung, also Versicherungskonzern, die dort ihren Think Tank etabliert haben. Und die bereit waren, das Doppelte an Miete zu zahlen, was eigentlich vorgesehen war, um da mit dabei zu sein. Weil dieser Versicherungskonzern hat ein großes Problem. Die brauchen Leute, die 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft denken, sich überlegen, was kann da passieren? Das sind mathematische Modelle, da braucht man aber auch viel Fantasie. Was kann passieren? Wie kann man das versichern? Und wie kann man am Ende sogar noch Geld verdienen? Und diese Leute, die an so einem Projekt arbeiten, die kann man nicht in ein 1,35er Standardgebäude, Rastergebäude setzen. Da fällt dir nichts mehr ein. Das ist einfach, da kannst du irgendwas verwalten, aber da kannst du keine wirklichen Ideen haben. Dieses Zusammenführen von diesen scheinbaren Gegensätzen, auch einer, also eben jemand, der wirklich bereit war, mehr Geld zu zahlen, um damit dabei zu sein, und noch nicht mal so viel Fläche zu kriegen, wie er wollte, weil anderes Thema, das hatte ich dem Herrn Eckert gesagt, also jetzt im Moment ist es lebendig, es wird ganz schnell gehen, dann werden dir 2 Anwaltskanzleien das Angebot machen, hier das ganze Haus zu mieten, dann hast du das vermietet, in 10 Jahren hast du ein Problem, weil sie wieder ausziehen, aber viel schlimmer ist, dass der öffentliche Raum und das ganze Leben verschwinden wird. Man sollte dieses Haus mindestens an 10 verschiedene Nutzer geben, damit so eine einfach eine Vielfalt entsteht. Mittlerweile sind es 50, glaube ich, unterschiedliche Nutzer. Und eben diese Gegensätzlichkeit, die ist das, was dann im Grunde genommen diese Lebendigkeit bringt und die aber auch tatsächlich das wirtschaftlich sinnvollste Programm ist, was man fahren kann.
War das Werk 3 dann der Testballon für das ganze Werksviertel?
Also es war ein sehr, sehr teurer Testballon oder sehr, sehr risikoreicher Testballon. Ich glaube, das Gebäude hat insgesamt 25.000 Quadratmeter, eine Tiefe von 33 Metern, also für ganz normale, konventionelle 0815 Büro, Verwaltungsnutzung, nicht nutzbar, hat jeder Makler gesagt, ihr seid verrückt, das kann man gar nicht machen und so weiter. Dann haben, meine These ist die, wenn irgendwie auf einem Markt alle irgendwie Kartoffeln verkaufen, dann kann man sozusagen nur über den Preis noch seine Kartoffel verkaufen. Wenn ich dann aber auf dem Markt mit einer Tomate komme, es will zwar nicht jeder Tomate, eine Tomate, aber ein paar gibt's, die auf jeden Fall eine haben wollen und die kriege ich dann los. Und so ähnlich ist es auf dem Immobilienmarkt auch total gleichgeschaltet. Und wenn du mit irgendwas kommst, was ein bisschen anders ist, was muss gut überlegt sein, es darf nicht blödsinnig sein, muss gut überlegt sein und funktionieren, dann hat man eben große Chancen. Und das ist da dann tatsächlich passiert.
Um das noch zu vervollständigen, Sie haben dann auch noch das Werk 4 gebaut. Das ist ein ganz anderes Gebäude, und zwar ein Hotel. Das ist ein schwarzer, schlanker Baukörper, der auf einem ehemaligen Kartoffelsilo steht. Und in diesem Silo kann man jetzt klettern. Und darüber das Hotel. Das ist auch in Sichtweite, ist direkt sozusagen am Kopfende
des orangenen Gebäudes. Genau. Also diese hybride Gebäudenutzung war die grundsätzliche Herangehensweise, eben um diese Urbanität zu erzeugen. Und auch das haben wir nicht erfunden. Also in diesen Röhren, in diesen 4x4 Meter großen, 35 Meter hohen Silo-Röhren, in denen das getrocknete Kartoffelmehl lagerte. Übrigens konnte man mit dem Mehl, was da drin lagerte, die Bundesrepublik damals in den 70er Jahren für 2 Wochen ernähren. So viel Mehl lagerte da drin. Dementsprechend hat es natürlich auch musste die Struktur sehr viel tragen, weswegen wir uns dann klar war, dass wenn es eine Chance gibt, ein Hochhaus zu bauen, Hochhäuser gibt es ja in München so oder so nicht so viele, aber also oder ein Hochhaus an sich ist noch keine Qualität. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, vielleicht ein identitätsstarkes oder eine eigene Art von Turm zu entwickeln, dann eben, wenn wir das Silo als Basis nehmen. Und wir konnten dann eben 10 Geschosse, ohne die Konstruktion zu verstärken, draufbauen. Da ist aber nicht nur Klettern drin, wir haben auch noch ein Hostel eingebaut. Und auch da wieder diese Kombination, ein günstiges Hostel im Sockel und oben ein etwas teureres Hotel. Auch da wieder versucht, im Grunde genommen Gegensätze miteinander so zu gruppieren, dass beide irgendwie Spaß miteinander haben und aneinander haben. Und damit quasi so eine Art bewohntes Silo insgesamt hinzukriegen. Also wir haben es ja von der Architektur auch dann eher so siloartig, gar nicht so nur transparent entwickelt, und dann einfach mal zu gucken, was da drin passiert. Und es ist natürlich super schön, das zu sehen.
Ja, ist bestimmt auch eine Adresse jetzt und bekannt, ne? Dass man sich nicht um Gäste jetzt sorgen muss, dass die kommen.
Ich glaube, das Werksviertel ist, also gerade Werksviertel Mitte, ist die wahrscheinlich wirtschaftlich wertschöpfendste Immobilienentwicklung, die ich kenne. Also die ganzen anderen normalen Immobilienentwicklungen, die nutzen ja im Grunde genommen nur auf der unteren Ebene die Potenziale aus, die wir haben, weil man eben dieses Standardprogramm versucht, irgendwie immer wieder anzuwenden.
Ja, und Sie sind nicht immer Beitrag eben dazu, dass es generell besser wird, sondern nutzen eher interessante Strukturen, die vorher schon da waren. Dann wird der Standort beworben durch irgendetwas, was schon da war. Aber selber hat man nichts dazu beigetragen, sondern eben was Grauenhaftes dahingestellt.
Katastrophe. In München absolute Katastrophe. Die langweiligste Wohnhaus, was man sich vorstellen kann, irgendeine weiße Stange mit Wärmedämmverbundsystem. Und dann machst du die Werbebroschüre auf und da ist dann der Friedensengel, da ist dann das Olympiastadion, dann kommt ein Foto vom Odeonsplatz und sage ich, hey Leute, wir können das nicht bis zum Ende melken. Wir müssen selber was beitragen. Und das ist jetzt hoffentlich da gelungen.
Ich ergänze noch eben, das Werk 7 ist auch noch bekannt von Nuyken van Oeffele und das Werk 12 von MVRDV. Dieses ikonische Gebäude, kann ich schon sagen, mit den großen Buchstaben dran, 2021 mit dem Dammpreis ausgezeichnet. Nochmal zurück zur Mischnutzung. Wie hat das denn jetzt nun geklappt, dass diese ganzen verschiedenen Nutzungen so gut miteinander kombiniert werden können?
Da haben natürlich eine Reihe von Ingenieuren, also zum Beispiel eben die ganzen Lärmgutachter, die da mitgearbeitet haben, eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also wie gruppieren wir die Nutzungen, wo, an welcher Stelle, damit ich irgendwie eine Party machen kann auf der einen Seite und anderer Seite trotzdem auch wohnen kann. Da waren sehr, sehr viele Profis bei der Arbeit, natürlich ganz wichtig, unsere Kollegen von Jühling und Köppel, die Landschaftsarchitekten oder die Außenraumarchitektur gemacht haben. Also auch diesem Nebeneinander muss man ja auch eine Form und ein Angebot im Außenraum geben. Also auch da sehr wichtiger Beitrag im Gesamtprojekt. Also Stadt bauen geht wirklich nur im Team von absoluten Profis, die
Interdisziplinär,
die wirklich wissen, wie man an der Edge, an der Kante arbeiten und argumentieren kann. Und da möchte ich auch ganz besonders wirklich die Landeshauptstadt München selbst hervorheben. Also Da ist uns von Seiten der Stadtplanung unsere Frau Dr. Merck als Chefin der Stadtplanung voran, und aber eben auch die mit dem Projekt beteiligten Mitarbeiterinnen haben da wirklich mit einer wunderbaren Offenheit und mit Engagement eben mitgeholfen und ist überhaupt möglich gemacht, diese Konstellation, wie wir sie dort haben, auch tatsächlich zu erzielen. Wir haben da wirklich sehr, sehr gut und intensiv und mit hohem Vertrauen eben dann mit der Behörde auch zusammengearbeitet.
Was hat dieses Konzept mit den derzeit groß debattierten Themen Bau, Ressourcen und Energiewende zu tun?
Auch eine Menge. Also der Respekt im Umgang mit dem Bestand und vor allen Dingen der Respekt im Umgang mit den nicht wirklich ganz schönen Dingen, die herumstehen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht den vermeintlich leichteren Weg der Abrissbirne zu gehen und neu zu bauen und Werte zu vernichten, die, und da spreche ich jetzt gar nicht nur von der grauen Energie, also einfach dem Material, sondern ich spreche wirklich von den Räumen auch, die es da gibt. Ich spreche von den sozialen Dingen, die da passiert sind und die jetzt irgendwie in den Mauern da sind einfach. Das ist ein bisschen wie unser Gebäude hier. Du kriegst diesen Spirit nicht raus. Selbst wenn du es willst, irgendwas ist immer da, und damit auch zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, so schon ein zentraler Beitrag, den wir da jetzt geleistet haben, das zu erkennen. Tatsächlich ist klar, also ich weiß nicht, wie viel Hunderte von Lastwagenladungen Beton wir der Stadt erspart haben, der abgerissen werden würde und irgendwo hingefahren und geschreddert und sonst was. Also allein schon das ist, denke ich, ein großer Teil. Oder wir haben die ganzen versucht, die Bodenbeläge, eines der in unserer derzeitigen Wahrnehmung am meisten unterschätztesten Qualitäten unserer städtischen Räume, die Oberfläche, der Boden, haben wir versucht, so viel wie es geht zu behalten. Die Schienen, die da von den alten Kartoffelwägen da waren, die haben wir rausgenommen und haben drunter was gebaut und haben sie dann wieder eingebaut. Und auch die hässlichen Betonwerksteine, die da in Anführungsstrichen die Industriebetonwerksteine, die da waren, haben wir sozusagen gelassen, dieses Modell wieder neu aufgelegt und damit sozusagen angefangen, den Stadtboden weiterzuentwickeln und damit einfach eine Kohärenz und eine Konsequenz entwickelt, die einfach zu einer Nachhaltigkeit führt, die weit sozusagen über eine schnelle Rechnung hinausgeht, weil es gibt sowas wie eine Art atmosphärische Nachhaltigkeit oder eine kulturelle Nachhaltigkeit.
Und sozial auch.
Sozial, total, natürlich. Also eben zumindest, also das ist, ich kenne kein Neubauquartier, wo es eben einen Schreiner gibt, wo es einen Schlosser gibt, wo es einen Elektriker gibt, wo es verschiedenste irgendwie Kleinnutzungen gibt. Das, zum Thema Nutzungsvielfalt ist ja, hatten wir eben noch nicht, ist ja einer der, oder wahrscheinlich der wichtigste Zug für die Identitätsbildung der, dass in der gesamten Erdgeschosszone eben öffentliche, also Läden, Restaurants, was auch immer sind, aber es ist immer nur Inhaber geführt. Es ist keine einzige Kette da. Es gibt keinen McDonald's, es gibt keinen DM-Markt, es gibt kein irgendwas. Also ich spreche jetzt nur vom Werksviertel Mitte, ja. Drumherum, ganz normal, aber in diesem Werksviertel Mitte-Bereich. Und das ist irgendwie, das merkt man so im ersten Moment nicht. Aber in dem Moment, du kannst dich als Architekt anstrengen, wie du willst, in dem Moment, wo ein DM-Schild oder ein Aldi-Schild aufgehängt wird, ist jegliche Form von Erotik irgendwie vorbei. Also Stadtraumerotik. Ja. Furchtbar. Und dann muss man sich als Architekt auch noch wochenlang anstrengen, diese Schilder dann irgendwie so hinzukriegen, dass es noch einigermaßen aussieht. Dabei schaufelt man sich das eigene Grab damit.
Ich fasse kurz zusammen. Das heißt, angefangen hat, Sie haben das gesehen. Sie standen auf der Medienbrücke, lugten rüber, sehen ein Viertel, das entwickelt werden soll, und haben dann den wichtigsten Eigentümer angesprochen, also Eigeninitiative. Mhm. Faktor Zeit, total wichtig für so eine Entwicklung. Und natürlich dann die Überzeugungsarbeit und Respekt vor dem, was da ist, und die Berechtigung der anderen anerkennen. Also das, was sie eben brauchen selber, die da entwickeln wollen. Mhm. Das könnte man noch sagen, ist das Rezept für eine positive städtebauliche Weiterentwicklung.
Werbung. Wer ein hochwertiges Aluminiumsystem für sein Projekt sucht, ist bei Herual richtig. Herual zählt zu den Marktführern bei Systemen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen. Und bietet branchenführende Beschichtungskompetenz für individuelle und nachhaltige Lebensräume. Für maximale Planungssicherheit erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand, von den Systemlösungen bis hin zur persönlichen Beratung in jeder Objektphase. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und erfahren Sie mehr über Herual Aluminiumsysteme unter herual.de. Werbung Ende.
Was erhoffen Sie sich durch den Erfolg Ihres Projektes für die Entwicklung anderer Stadtquartiere in anderen Städten, wo Sie ja eben schon bemängelt haben, dass es oft gar keinen Platz gibt, wo die Leute sitzen können oder was machen können, ohne zu konsumieren?
Natürlich erhoffe ich mir davon, dass es über die Aufmerksamkeit hinaus tatsächlich auch Impulse gibt an anderen Stellen, nicht gleich, aber ähnlich vorzugehen. Also was wir dort haben, das ist irgendwie eine Situation, die einfach so ist, wie sie ist. Und in unserem Metier ist das Schöne und das Tragische gleichzeitig, der gleiche Trick funktioniert nie zweimal. Deswegen ist es mit der Typisierung in der Architektur auch immer so schwierig. Also ein Haus, was an einer Stelle passt, was ich mal gut gemacht habe, kann ich deswegen nicht gleich wieder an einer anderen Stelle bauen. Und wir müssen auch so mit kleinen Schritten froh sein. Zum Beispiel das Thema der Maßstäblichkeit auch. Wir haben viel zu große Maßstäbe in unseren städtebaulichen Entwicklungen, die wir so gemacht haben. Da hat man immer so jetzt so große Teilbereiche und so große Grundstücke entwickelt, dass dann nur noch eine bestimmte Art von Playern, die so tun, als könnten sie, Stichwort Signa zum Beispiel, überhaupt damit umgehen. Und damit ist natürlich irgendwie jeglicher Form von Versuch oder kleinteiligem. Wenn ich etwas kleinteiliger arbeite in diesem Maßstab, dann kann ich mir auch erlauben, dass ich einen Fehler mache. Ist ja ganz wichtig. Auch, es kann ja nicht alles klappen, es muss auch nicht alles klappen.
Dann sind auch nicht so viele davon betroffen.
Es sind nicht so viele davon betroffen. Man kann mal was probieren, da geht es schief, aber man weiß, wie man es beim nächsten, beim anderen daneben wieder besser machen kann und so weiter. Und diese ganz großen Tanker, die man da in den letzten Jahren so auf hohe See geschickt hat und die eigentlich alle mehr oder weniger in der oder jener Form untergegangen sind. Und das kann man irgendwie im Werksviertel auch ganz gut sehen, dass man eben mit Gebäuden, die nur 3.000-4.000 Quadratmeter haben, dass die genauso eine Energie und genauso Bomben sein können, also urbane oder noch viel besser als vermeintlich große Gebäude, die dann in einer Monostruktur irgendwie überhaupt gar keine Ausstrahlungskraft haben und auch echte Probleme machen.
Das war für Sie auch eine außergewöhnliche Situation. Sowas haben Sie auch noch nicht geplant. Was leiten Sie denn selber daraus ab für zukünftige städtebauliche Planungen?
Ich kondensiere immer weiter und ich versuche bei jedem Projekt, was ich mache, meinem Bauherr mindestens 3 unangenehme Fragen zu stellen.
Wie lauten die?
Das hängt natürlich immer von der Aufgabe an sich ab, aber meistens, wenn ich es nicht mit individuellen Bauherren zu tun habe, die sich immer mehr melden jetzt tatsächlich, bin ich natürlich froh drüber. Trotzdem bin ich auch verpflichtet, an den anderen Dingen weiter mitzuarbeiten und zu versuchen, sozusagen auch an den Schrauben zu drehen der konventionellen Entwicklung. Und wir hinterfragen immer die Erdgeschossnutzungen. Wir hinterfragen immer den Maßstab. Zur Not eben gibt man auch einen Teil ab und macht es mit jemand anderen zusammen. Und wir verhandeln immer, auch wenn es schmerzt, eben die Budgets für die Qualität. Man muss nicht viel Geld haben, um eine gute Architektur zu machen. Und trotzdem ist es oft so, dass sehr viele von unseren Auftraggebern eben an der falschen Stelle sparen. Und damit versuchen wir immer zu arbeiten. Und natürlich, dieses Thema der Vielfalt spielt in den Diskussionen immer eine Rolle. Die meisten konventionellen Auftraggeber, die wir haben, die wehren sich natürlich immer dagegen. Wir arbeiten trotzdem immer daran an Strukturen, die eine Vielfalt ermöglichen. Und ich merke auch, dass es tatsächlich zunehmend da eine Offenheit gibt, dass das Beispiel schon auch Schule macht. Und man sieht, dass man eigentlich mit wenigen Moves sehr viel erreichen kann. Und das ist eigentlich mein Ziel. Also nicht nur versuchen, so immer so beim großen Projekt alles maximal zu erreichen, sondern eben auch an diesen normalen, schwierigen alltäglichen Dingen irgendwie die Uhr einen Zeigerbewegung weiter zu drehen. Und dann ist sozusagen der kleine Erfolg eigentlich genauso wichtig wie der große Erfolg.
Das war jetzt ein tolles Schlussplädoyer, wie man in den guten Städtebau kommt, welche Punkte man da zu beachten hat. Ich danke Ihnen sehr für den Einblick in Ihre Arbeit, Johannes Ernst.
Dankeschön und ich bedanke mich für das nette und tolle Gespräch.
Das war die 36. Episode von Architektur statt Planung. Weil Johannes Ernst die Stadt München für die gute Zusammenarbeit lobt, möchte ich an dieser Stelle ergänzen, dass die Stadt ursprünglich im Werksviertel alles dem Erdboden gleichmachen wollte. Das zeigt, wie wichtig das Engagement aus unseren Reihen ist. Die Stadt hatte keine zukunftsgerichtete Vision. Sie brauchte die Expertise aus Architektur und Stadtplanung. In diesem Sinne geht die 6. Staffel von Architektur statt Planung zu Ende, die sich mit der Erprobung in der Praxis auseinandergesetzt hat. Das BRK-Podcast-Team, namentlich Katrin Urbanek, Petra Schröer und ich, wünscht allen einen schönen Herbst. Wir melden uns wieder. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BRK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.